Willkommen zurück zur Hoffnung. Was soll das eigentlich sein? Nach dem ersten Teil, wo ich so ein paar Gedanken auch aus meinem Leben zur Hoffnung gesagt habe, jetzt ein zweiter Teil, den habe ich überschrieben, geübt. Ich sage jetzt ein paar Worte zum Beten. Das passt vielleicht jetzt nicht auf Anhieb zusammen, Hoffnung und Beten, aber mal schauen. Wir haben hier in Balingen am Kaiserstuhl monatliche Treffen zu Themen des Glaubens und Lebens. Und da haben wir überlegt, miteinander, wir waren so 12 Leute, ob heutige Menschen überhaupt noch einen Zugang zum Beten haben. Der Gedanke kam deshalb auf, weil aus der reichen Lebenserfahrung der Teilnehmenden ersichtlich war, dass es einen beobachtbaren Schwund an substanziellen christlichen Werten in unserer Gesellschaft gibt. Not lehrt beten, heißt es ja, meinte auch ein Teilnehmer, und eine Teilnehmerin erzählte aus ihrer Zeit, als die Kirchen noch voll waren. Und sie meinte, wenn die Zeit in eine neue Not führen würde, wäre das dann auch wieder so. Ich war da anderer Meinung. Ich stelle fest, dass in unserer Gesellschaft ein Umbruch stattfindet, fernab aller politischen Tagesereignisse. Dieser Umbruch ist am besten anhand von zwei Vorhaben festzumachen. Meine Eltern der Jahrgänge 1926 und 1931 waren in ihrem Tun davon motiviert, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Ich war der Älteste, Jahrgang 55, und meine zwei Schwestern, Jahrgang 57 und 64. Mein Vater war das jüngste Kind einer Tagelöhnerfamilie hier aus Köndringen und meine Mutter war die älteste Tochter eines Maurers. Sie haben es tatsächlich zu etwas gebracht. Sie haben all ihre Kraft daran gesetzt, dass wir, ich und meine zwei Schwestern, es tatsächlich besser hatten. Wir bekamen eine solide Schulbildung und eine musikalische Ausbildung. 1964 haben meine Eltern ein eigenes Haus gebaut mit dem Kredit einer Landesbank. Eigenes Geld hatten sie nicht. Und was motiviert jetzt heutige Eltern für ihre Kinder? Nicht, dass sie es besser haben als sie, die es ja schon viel besser haben, sondern dass es ihren Kindern mal nicht schlechter geht als ihnen. Und das ist unglaublich anstrengend und angstbesetzt. Was ist, wenn ihnen das nicht gelingt? Wenn ihre Kinder unter das Niveau rutschen, auf das sie ihre Eltern gebracht haben? Das ist echt hart und ich beneide diese jungen Eltern nicht um diesen Umstand und ich gehörte ja auch schon zu dieser Generation Eltern. Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft in einer Überflusskrise steckt. Das Positive daran ist, dass immer mehr Menschen offen sind für das Wesentliche, das Einfache und das, was man wirklich braucht zum Leben. Eben immer weniger Materielles und mehr Immaterielles, also Werte, die nicht vergehen und die man nicht im Supermarkt mal schnell einkaufen kann. Ich sehe das jetzt nicht als Nostalgie, sondern als Bewusstseinswandel. Und was hat das jetzt mit dem Beten zu tun? Ich habe in unserem Treffen behauptet, dass, wenn eine existenzielle Not über unser Land käme, die Menschen nicht in unsere Kirchen strömten. Deshalb nicht, weil die Mehrheit in der Tiefe nicht mehr mit den Werten eines christlichen Glaubens vertraut ist. Da hilft auch keine Not mehr. Es wäre umgekehrt. Sie würden, so meine ich, noch alles daran setzen, vielleicht aus dem Einzigen, was ihnen noch geblieben ist. Sie würden in eine Art Torschlusspanik alles daran setzen, noch das Maximale aus dem Rest ihres Lebens oder ihres Daseins herauszuholen. Ich habe schon jetzt den Eindruck, ohne dass eine finanzielle Not zu beobachten ist, zumindest in der Mehrheit der deutschen Haushalte, dass die Mehrheit der Menschen diese Einstellung hat. Und ich sage es bewusst so, es kann ja kein Leben geben ohne Sinn. Die Frage ist eben nur, ob der Sinn im Materiellen gesucht wird, also in der horizontalen Zeitlinie oder anders ausgedrückt, im Vergänglichen des Zeitstroms, oder ob sie bereit sind für einen großen Schritt, eine Art Umkehr von der horizontalen zur vertikalen. Und da bin ich skeptisch, aber nicht ohne Hoffnung. Ich hoffe, dass die Menschen mit dieser Umkehr zum Ewigen jetzt schon beginnen, um sich für die hartnäckigen Das, ein Ausdruck von Hannah Arendt, gerüstet zu sein. Denn wenn die kommen, und die kommen ja, Klammer auf, Tod, Verlust, Trennung, Abschied, Bankrott und so weiter, Klammer zu, ist es zu spät für die Umkehr. Und zu dieser Präparation gehört dann eben auch das Gebet. Der Apostel Paulus meinte mal, man solle ständig beten. Das kann ja völlig falsch verstanden werden. Man kann nicht auf die traditionelle Art ständig die Hände falten oder Rosenkranz beten. Man muss auch mal was anderes machen, arbeiten zum Beispiel. Da merkt man schon, dass Beten etwas anderes sein muss und dass es Paulus auch anders gemeint haben muss. Eine Spur führt dahin, dass Paulus, der Jude, ja ein jüdischer Mystiker war. Beten ist ein Innehalten im Zeitstrom, um mit dem Ewigen in einem intimen Zwiegespräch zu verharren. So leicht ist das aber nicht zu haben. Beten funktioniert nicht so einfach, wie man ein Auto anlässt und man dann aufs Gaspedal drückt und dann fährt es los. Da muss man was dafür tun. Nur, meine ich, wer ruhig wird, kann still werden zum Gebet. Er schaltet alles ab, auch das Laute, das Drängende. Er schaltet das Radio aus, das Handy, den Fernseher. Und dann kommt er in Kontakt mit dem Ewigen, mitten im Zeitstrom. Das Hamsterrad steht still. In den Zeitstrom wird er auch wieder zurückkehren. Und das Hamsterrad ist manchmal auch nicht zu vermeiden. Aber jemand, der im Beten verharrt, hier verwurzelt ist, der wird satt. Und seine Hoffnungen für den Zeitstrom füllt er auf. Der lebt in einem Bewusstsein, das ihn durchwirkt und durchträgt. Er wird gelassen. Er ist sich nämlich ständig der Gegenwart des Ewigen in seinem dahinfließenden Leben bewusst. Er lebt in der Welt, ist aber nicht von der Welt. Und da war jetzt eben die Frage, wie ein entwurzelter, lauter Mensch Zugang bekommen soll zum Beten. Das geht eben nicht auf Knopfdruck, in etwa so, jetzt geht's mir gerade echt dreckig, da hilft nur noch beten. Aber wenn solch ein Mensch beten will, weiß er doch gar nicht, was er beten soll und wie er sinnvoll beten kann. Oder er hört sich selber zu und sein Beten erschöpft sich im Aufzählen von Wünschen und dann ist er enttäuscht. Er betritt ja einen Raum und kennt sich in diesem Raum gar nicht aus. Er braucht dazu einen Kompass, aber den hat er nicht. Er ist ein Neuling. Wenn er dann noch betet, wird er vermutlich bald aufgeben, weil er die tägliche Umkehr zum Ewigen nicht eingeübt hat. So hart das jetzt klingen mag, sein Beten wird ein Wunschbeten sein und er wird es bald aufgeben. Wenn dieser Mensch dann stolz ist und nicht um Hilfe bittet, wird er sich nach einigen Versuchen dann vom Beten verabschieden. Dabei wäre es ihm die Brücke zum Ewigen. Da läge sein wahrer Trost. Stattdessen wird er sich wieder aufs Diesseits vertrösten, weil er das aus seinem bisherigen Leben heraus ja kennt. Zum Abschluss dieses Gedankenganges stelle ich mich mit einem Schmerz im Herzschlag tatsächlich die Frage: Wie soll ein lauter Mensch beten können? Wie soll er das verstehen, dass das Gebet ein Geben und Nehmen ist, ein Hingeben dessen, was ist, und ein Annehmen dessen, was kommt? Wie soll das gehen? Dabei ist gerade dieses Ruhen im Ewigen, mitten im Zeitlichen, der Raum, in dem tröstende Sätze entstehen und einem durch den Heiligen Geist gegeben werden. Einer meiner Sätze lautet zurzeit: Ich bin geborgen, Gott, in deinen zärtlichen Händen. Das war's für heute. Ich habe diese Worte sagen müssen, weil mir das Gebet als ein Sich-Bewusstsein seines Lebens vor und mit dem Ewigen so enorm wichtig ist. Und ich habe die Hoffnung, dass ihr das geschmeckt habt, was auf euch wartet, wenn ihr den Mut aufbringt, über die Brücke zu gehen und euer Leben mit seinen Höhen und Tiefen im Ewigen zu verankern. Morgen komme ich zu einem weiteren Aspekt der Hoffnung. Ich nehme die christlich eingefärbte Hoffnung in den Blick. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als bei einem Geburtstagsfest zu beginnen. Bis morgen also und bleibt behütet.